Max Sturm. Warum Ilse? Mein Name ist Maximilian Sturm. Ich bin Ende 30 und Autor für ein Männermagazin. Von letzterem kann ich sogar leben, was nicht nur mich wundert. Für meinen Roman über eine vollkommen vergeigte Liebesbeziehung will mir nämlich niemand was bezahlen. Meine ganz persönliche Vergangenheitsbewältigung, von der die Welt niemals erfahren wird. Eine Liebe übrigens, die darin Beschreibung findet, dass der Apostel und bekennende Frauenfeind Paulus deren Ende sicher so kommentiert hätte. Willst ein Taschentuch, du Trottel? Was hast du denn erwartet? So ähnlich hat dann auch ein Lektor reagiert, als er mich wissen ließ, dass die Story keine Sau lesen will. Zu viele Klischees und so. Kann ich zwar nachvollziehen, das Problem ist aber, mein Leben ist ein Klischee. Ich verbringe mehr Zeit in meinem Lieblingscafé als zu Hause. Die Summe meiner abgelehnten Manuskripte ist rekordverdächtig und meine besten Texte schreibe ich, wenn ich so richtig scheiße drauf bin. Positives Denken ist für mich ohnehin eher eine Empfehlung. Ich gehe da meist wissenschaftlich ran und stelle erst einmal in Frage. Diese ganze "man soll jeden Tag genießen" Scheiße geht mir so auf den Sack, als ob es im normalen Alltag irgendwas zu jauchzen gäbe. Sei es nun das Wetter, die Nachbarn oder dass ein Pfeffersteak inzwischen 20 Euro kostet. Aber spätestens, wenn man sich durch ein Motorola-Handymenü arbeiten muss, ist die Laune im Arsch. Das Beste ist noch mein Sexleben, welches mir, noch ein Klischee, tagtäglich von wohlmeinenden, reiferen Damen versüßt wird. Was wiederum einer der Gründe ist, weswegen ich gerade auf dem Weg zu einer Testamentseröffnung bin. Will sagen, ich befand mich vor längerem in einer mehrjährigen, rein sexuellen Interessengemeinschaft mit einer 56-Jährigen. Ich war damals 28. Und dem Anschein nach hinterließ ich einen bleibenden Eindruck, denn Ilse, so hieß die Dame, hat den Löffel abgegeben und mich in den Kreis ihrer Erben gewählt. Keine Ahnung, was dabei rumkommt, denn in der Zeit, in der ich mit Ilse zugange war, lebte sie zwar in guten Verhältnissen, man könnte diese aber durchaus noch im normalen Rahmen wähnen. Sie besaß einen kleinen Antiquitätenladen und außerdem ein irre bequemes Bett in einer gemütlichen kleinen Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung in Heidelberg. Und wenn der Neckar Hochwasser hatte, dann sogar mit Seeblick. Kinder hatte Ilse keine. Bleibt also abzuwarten, wer da noch zum Kreise der Begünstigten zählt. Da der große Wurf in meinem Leben aber einfach nicht stattzufinden scheint, wäre ich kein bisschen überrascht, wenn mir Ilse, der alten Zeiten wegen, lediglich eine Sammlung Bettlaken vermacht hätte. Letztlich war es nun mal auch das, was uns am stärksten verband. Flecken auf Laken machen. Die Sekretärin führt mich in das Zimmer des Notars und weist mir, mit der Hand auf einen Stuhl deutend, höflich einen Platz an. Einer von drei Stühlen, die gegenüber eines mahagonifarbenen Schreibtisches stehen. Mein Blick wandert über den kackbraunen Teppichboden hin zu der stark im Wunsch des Freitod auslösenden Bereichs liegenden Wandtapete. Wieder am Schreibtisch angekommen, bleiben meine Augen auf der Rückseite mehrerer Bilderrahmen hängen. Ich beuge mich ein wenig nach vorne, um die Bilder betrachten zu können. Familienfotos. Die Frau Gemahlin offenbar. Brünett, die Bluse fürs Porträt extra steif gebügelt. Ganz nettes Lächeln eigentlich. Sieht aus, als könnte sie richtig guten Kuchen backen. Die Kinder, zwei an der Zahl. Ein Mädchen, blond, Zahnspange, geschätztes Alter 12. Der Junge, auch blond, bräuchte dringend eine Zahnspange. Geschätztes Alter egal, weil definitiv ein Arschlochkind. Ach ja, Kinder. Die Ab- und Zukünftigen einer Gesellschaft, die es später einmal besser und von allem mehr haben sollen. Bessere Folterinstrumente, bessere Vernichtungsmittel, bessere Ausbeutungsverhältnisse. Mehr Hass, mehr Gier, etc. Kinder halt. Draußen höre ich Stimmen und bringe mich zack zack wieder in eine aufrechte Position. Die eine Stimme kenne ich, die der Sekretärin, die andere auch. Moment mal, die andere auch? Ich kann es nicht glauben, wen mir die Schreibtischtussi da höflich einen Stuhl bedeutend zur Seite setzt. Mickey, Mickey Mittermeier, einer meiner zwei besten Freunde. Und gerade als mein Sprachzentrum sich vom ersten fassungslosen Erstaunen erholt hat und bereit ist, vom Gehirn wieder Befehle entgegenzunehmen, steht schon der Nächste in der Tür. Tom, Tom Wunderbar. Ja, der heißt echt so. Und man glaube mir, der Name ist Programm. Tom, der Freund, der das Trio komplett macht, kommt ins Zimmer. Leider aber nicht ohne die nervige Sekretärin, die ihm höflich mit der rechten Hand den letzten freien Stuhl bedeutet. Verdammt nochmal, du hohle Nuss. Es ist doch bloß noch ein Stuhl frei. Wohin soll er sich denn sonst setzen? Wie? Hä? Was? Schießt es meinen beiden Freunden zugewendet aus mir heraus. Was macht ihr denn bitte hier? Darauf die beiden nicht weniger überrascht. Na, das könnte ich dich ja wohl auch fragen, sagte Mickey. Und dich könnte ich das auch fragen, Tom? Darauf Tom zu Mickey. Ach, und du? Beziehungsweise ihr beide. Was macht ihr denn bitte hier? Darauf wieder ich. Okay, Jungs, um das Ganze hier abzukürzen. Offenbar wissen wir alle drei nicht, weshalb wir hier sind. Obwohl, also ich weiß eigentlich schon, warum ich hier bin. Ich hab mit ihr gebumst, okay? Und was habt ihr für sie getan? Beide schlucken heftig und sehen sich gegenseitig an, wobei sich ihre Gesichtsfarbe langsam dem Mahagoniton des Schreibtisches angleicht. Und da, man könnte sagen, endlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen.